So, guten Morgen zusammen. Schön, euch wieder zu sehen, alle. Ich ziehe mich immer bewusst vor dem Gottesdienst etwas zurück, aber das ist einfach nur, weil ich mich so voll machen will mit dem Wort Gottes, damit ich dann wirklich was für euch zu geben habe und mit dem Geist Gottes, weil ich mag nicht so gerne, ich schöpfe gerne aus den Vollen und ich habe nicht so gern, wenn ich irgendwo ziehen und suchen muss. Ich habe es lieber, wenn ich merke, ich bin so voll. So, jetzt lasst mich los. Ich war ja vor 2 Wochen bei der Frauenkonferenz in KVC und das war ganz lustig, als Pastorin Lena mich begrüßt hat, dann hat sie gesagt, I release you now, also wir lösen dich jetzt. Und ich habe gedacht, ja genau, das ist genau das richtige Wort. Löse mich. Und etwas, was ihr tun könnt, ist, dass ihr sagt, ich will das empfangen. Dass ihr sagt, ich will das empfangen. Dass du einfach sagst, ich will das, was heute Morgen ausgeteilt wird, ich will das haben. Ich will das haben. Und ich habe gedacht, wir gehen heute einfach mal zu den Wurzeln zurück. Zu dem, wo wir eigentlich alle einerseits angefangen haben und auch zu dem, wo der Herr uns hinhaben möchte. Und das ist nämlich der Missionsbefehl. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal Matthäus 28 gelesen hast. Lass uns das mal zusammen aufschlagen. Matthäus 28. Und ich lese Vers 18 bis 20. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen, seinen Jüngern, und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Amen. Und wisst ihr, wir haben manchmal das Gefühl, ja, also den Missionsbefehl, das war gestern. Aber heute haben wir die Erweckung und die Ausgießung des Heiligen Geistes und die Herrlichkeit. Ich lese dir jetzt mal den Missionsbefehl in dieser Terminologie vor, weil das ist eigentlich genau dasselbe. Es sind nur andere Worte. Jesus trat herzu und redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht, alle Autorität, alle Herrlichkeit, aller Glanz im Himmel und auf Erden. So geht ihr nun hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Zeigt ihnen, wie die Herrlichkeit funktioniert. Lehrt sie, wie sie sich füllen können mit Herrlichkeit. Lehrt sie, wie sie die Herrlichkeit weitergeben können. Lehrt sie, wie sie in diesem Fluss bleiben. Und macht euch keine Gedanken, dass dieser Fluss jemals abreißt, denn ich bin bei euch alle Tage. Meine Herrlichkeit ist bei euch. Meine Kraft ist bei euch. Die Autorität, die ich euch gegeben habe, ist bei euch. Alles, was ihr braucht, ist in Form von ich, von Jesus, in euch und zur Verfügung für euren Verstand, um es aufzunehmen durch das Wort Gottes. So, das ist der Missionsbefehl mit der Erweckungsterminologie. Oder du kannst auch sagen, geht hin in alle Welt und erweckt alle Menschen, indem ihr sie aufweckt und sie dahin bringt, wozu sie eigentlich berufen sind, nämlich Jünger, Nachfolger Jesu zu sein. Kleine Jesusse, könntest du sagen, die genau dasselbe machen, was der große Jesus uns gezeigt hat zu tun. Und es ist überhaupt kein Unterschied zwischen dem. Und jetzt komme ich an folgendes Problem, das mir in den letzten 5 Jahren wieder und wieder und wieder und wieder entgegengetreten ist. Also zum Beispiel letztes Jahr im November bei der Mission to Europe-Konferenz habe ich eine Weissagung gekriegt, eine Prophetie oder ein Wort oder wie auch immer du das nennen willst, über eine Menge von Finanzen, die zu mir kommen werden. Das Interessante ist, dieses Wort hatte 2 Teile. Der erste Teil bestand darin, da wurde ich namentlich angesprochen, Katharina, wenn das deine Saatzeit ist, dann sähe wie verrückt. Denn dann wird deine Erntezeit kommen. Und dann kam der 2. Teil des Wortes, und wenn deine Erntezeit kommt, dann wirst du mehr ernten als alle anderen, weil du mehr gesät hast als alle anderen. Ich fasse es mal so kurz zusammen. War länger, aber ich fasse es mal so zusammen. Interessanterweise haben mich mehrere Leute auf dieses Wort angesprochen, und jeder, der mich angesprochen hat, hat nur gehört, du wirst sehr reich sein. Und sofort kam die Frage, kannst du mir bitte die Hände auflegen, damit ich möchte das auch haben, was du bekommen hast. Und wisst ihr, ich bin sehr großzügig. Ich habe überhaupt kein Problem. Wenn du das willst, dann mache ich das. Aber lass mich dich ganz kurz dran erinnern. Dinge, die Dinge Gottes funktionieren in derselben Weise immer nur dann, wenn du dieselben Bedingungen schaffst, wenn du dieselben Voraussetzungen schaffst und dann funktioniert es auf dieselbe Weise. Das ist übrigens mit vielen Gesetzen auf der Erde auch so, das Gravitationsgesetz. Also wenn du dich auf der Erde in der Erdatmosphäre befindest, wird was immer du nimmst und loslässt, nach unten fallen. Das ist völlig normal. Keiner von uns bezweifelt das. Ich muss das jetzt nicht demonstrieren. Ich möchte jetzt weder meine Bibel noch mein Handy runterschmeißen. Aber ihr wisst alle, es würde funktionieren. Jetzt könnte ich aber die Bedingungen verändern. Ich könnte nämlich zum Beispiel eine Kammer konstruieren und könnte in dieser Kammer zum Beispiel die Luft entziehen. Ich könnte sowas wie einen schwerelosen Raum schaffen. Ich will jetzt nicht physikalisch ins Detail gehen. Es gibt zum Beispiel bestimmte Simulatoren, womit man die Schwerelosigkeit im Weltall simulieren kann. Das hat mit Geschwindigkeit zu tun, mit Beschleunigung und so weiter. Jetzt könnte man zum Beispiel einen solchen Raum schaffen. Oder ich könnte einfach Bedingungen verändern, sodass die Dinge, und plötzlich würden die Dinge nicht mehr runterfallen. Die würden einfach anfangen rumzuschweben. Ich meine, wir kennen alle die Bilder aus dem Weltall. Andere Bedingungen. Und schon funktioniert das Gesetz nicht mehr. Ist was ganz Normales. Ich meine, manche von uns waren schon mal im Winterturm-Technorama. Da sind so ein paar lustige Phänomene, die du sehen kannst, demonstriert. Und wenn du genau hinschaust, kannst du sehen, da sind physikalische Gesetze. Und entweder wie sie außer Kraft gesetzt werden oder wie du durch eine optische Täuschung so etwas vor Augen geführt wird, was so, wie du siehst, eigentlich nicht da ist. Das sind alles Dinge, die sind möglich. Aber unter den gleichen Bedingungen wirken die Gesetze auf die gleiche Art und Weise. Und genau so ist es im Reich Gottes. Und das Verrückte ist, du kannst nicht die ganze Ernte nehmen und sagen, ja, die Ernte gehört mir, wenn das Feld nicht dir gehört und wenn du nicht rechtmäßig auf diesem Feld gearbeitet hast. Und liebe Gemeinde, ich muss euch heute Morgen eine Bußpredigt halten. Ich weiß, ihr hättet was anderes erwartet. Aber ich sehe einfach zu wenig Arbeiter in der Ernte. Ich sehe eine Handvoll Arbeiter, die ackern und der Rest überlegt, was mache ich im nächsten Urlaub? Was mache ich mit meinem Geld? Was mache ich jetzt zum Beispiel? Nächste Woche ist Auffahrt. Was können wir denn echt? Wo können wir grillieren gehen? Hoffentlich wird das Wetter gut. Oh Herr, gib gutes Wetter. Ich befehle in Jesu Namen Sonnenschein. Ah ja, und dann ist Pfingsten. Oh, wo könnte ich denn echt über Pfingsten hinfahren? Der Montag ist ja auch noch frei. Habt ihr schon mal gelesen, dass in den Sprüchen steht, dass ein schandbarer Sohn in der Ernte schläft? Ich weiß, bereite immer meine Predigten vor. Es ging mir im Verdi-Chef genauso. Ich bereite meine Predigten vor. Und ich denke, wow, ich werde so eine richtige, auffrischende, ermutigende Predigt halten. Aber ich lande irgendwo an diesem Punkt. Nur wisst ihr, das Problem ist, wir können nicht erwarten, mit jeder geistlichen Segnung gesegnet zu sein, die sich in unserem natürlichen Leben manifestiert, wenn wir jeder geistlichen Arbeit mit großem Schwung aus dem Weg gehen. Wenn wir dauernd Gnade nehmen dafür, dass wir heute noch nicht eine Stunde gebetet haben. Wenn wir Gnade nehmen dafür, dass wir heute nicht 3 Leute zum Gottesdienst mitgebracht haben. Wenn wir Gnade nehmen dafür, dass wir ganz unvorbereitet gekommen sind, dass wir niemand eingeladen haben, dass wir gestern nicht beim Evangelisieren waren und so weiter und so weiter. Natürlich gibt es Situationen, wo wir Gnade nehmen. Natürlich gibt es Situation, wo der Herr sagt, jetzt ist es für dich nicht dran. Es gibt immer solche Situationen, wenn du gerade ein Baby kriegst oder wenn du gerade ein Baby hast. Natürlich ist es dann normal, dass du Zeiten nimmst, wo die Prioritäten sich etwas verändern. Aber ich rede jetzt mal zu denen, für die eigentlich normales Leben, so sage ich mal, weitergeht. Und ich glaube, dass wir mehr und mehr und mehr und mehr lernen müssen, unser Leben nach dem Herrn auszurichten und nicht zu versuchen, den Herrn nach unserem Leben auszurichten. Denn das ist effektiv, was ich sehe. Und das ist der Grund, wenn du dich fragst, warum ist die Gemeinde nicht voller? Ich kann es dir sagen. Einer der Gründe ist, weil viel zu viele Christen erwarten, dass Gott sich nach uns richtet, anstatt dass wir uns nach ihm richten. Aber das Gute ist, wenn du anfängst, dich zu verschwenden, wenn du anfängst, dein Leben auszuschütten vor dem Herrn. Mit einer kleinen Zeitverzögerung. Plötzlich fangen all die Dinge an zu passieren. Plötzlich, zack, zack, zack. Plötzlich kommen Dinge, von denen du immer geträumt hast. Das Leben von Menschen wird verändert. Es gibt Menschen auf der Erde und du weißt, die würden nicht mehr leben, wenn du nicht da gewesen wärst, wenn du dich nicht hingegeben hättest. Und wenn es solche Leute in deinem Leben nicht gibt, dann wird Zeit, dass du anfängst, dich Gott zur Verfügung zu stellen. Lass uns mal anfangen mit einer Sache, die mich extrem, ich werde ein bisschen hin und her springen, weil ich war an der Frauenkonferenz und dort habe ich sehr starke Sachen erlebt. Dann war ich in Berdichev und in zwei anderen Orten in der Ukraine, da habe ich starke Sachen erlebt. Und gestern, ich weiß nicht, was du gestern gemacht hast. Also ich war ja die ganze Woche unterwegs, dann waren wir in Kopenhagen, dann sind wir wiedergekommen, dann habe ich einen Arbeitstag eingelegt und gestern saß ich 7 Stunden im Zug, um 3 Stunden einen Hauskreis in Lausanne zu machen und ich kann euch sagen, es war alles wert. Es hat sich gelohnt. Und ich würde es wieder machen. Ich werde es wieder machen. Der Termin steht auch schon fest. Aber schade, dass niemand von euch dabei war. Schade, dass so wenig Bereitschaft ist, sich zu verschwenden für den Herrn. Dinge zu verändern, sein Vertrauen auf Gott zu setzen, so wie geschrieben steht, nüchtern zu sein und völlig auf die Gnade zu hoffen. Ein bisschen mehr von sich auszugießen, ein bisschen weniger für sich selber zu nehmen und dafür ein bisschen mehr weiterzugeben, in jeder Hinsicht. Vielleicht fangen wir mal an mit der Präsentation. Vielleicht können wir ja mal das erst. So, also das ist der Tolik und das ist der Leiter von dem Kinderhaus. Falls ihr euch erinnert, der ist einer der Leiter in der Gemeinde und er und seine Frau haben also 5 Kinder, Adoptivkinder angenommen und großgezogen. Die jüngste ist jetzt 15, wird 16 und die älteste ist schon verheiratet und der zweitälteste ist mit der Ausbildung fertig und die anderen beiden Jungs sind in der Ausbildung und das jüngste Mädchen, die ist jetzt gerade mit der Schule fertig oder ist noch in der Schule und ist jetzt gerade am Abschluss machen. Genau. Und letztes Jahr im Oktober hatte das so geführt. Letztes Jahr, wir haben ein Seminar über Glauben gemacht. Ich war im Oktober dort, Seminar Glauben. Und ich predige über Glauben. Und ich hatte gehört, dass der Tolik im Krankenhaus war. Er hatte einige Zeit vorher eine Herzoperation. Ihr erinnert euch, wir haben auch mehrmals, haben Leute von euch gegeben. Und er hatte eine Herzoperation und sie haben eine künstliche Herzklappe eingesetzt. Und diese künstliche Herzklappe hat nicht funktioniert. Aus irgendwelchen Gründen. Jedenfalls mussten sie einige Wochen später eine zweite Operation machen. Aber weil er schon so schwach war, haben die Ärzte gesagt, sie machen. Man muss die Operation machen. Aber eigentlich ist es egal, weil er würde so oder so sterben. Weil die Operation machen sie aber nur, wenn er unterschreibt, dass es auf sein Risiko ist. Also hat er unterschrieben und sie haben die Operation gemacht. Und jetzt war das ungünstigerweise, habe ich gedacht, gerade als ich dort war. Ich gebe also Seminar, ich lehre in der Gemeinde über Glauben und der Mann liegt auf dem Operationstisch und eine Operation am offenen Herzen und die sollte am Abend um 7 fertig sein. Ich war währenddem, 5 hatte das Seminar in der Gemeinde angefangen, ich habe gelehrt, um 7:30 waren wir dann fertig mit dem Gottesdienst. Irgendwann kam die Tochter von ihm zu mir und hat gesagt, meine Mutter hat angerufen, irgendwas ist passiert, könnt ihr bitte beten, es sieht im Moment gar nicht gut aus. Und soll ich euch was sagen? Ich sag's euch jetzt mal ganz ehrlich. Ich bin's manchmal so müde, dass dauernd so ein Alarm kommt. Oh, kannst du mal beten? Kannst du mal beten? Und wenn du jetzt nicht betest, und kannst du mal beten? Und kannst du mal beten? Wenn wir jetzt nicht beten, wenn wir jetzt nicht beten. Ich glaube, wenn jeder Christ im Plan Gottes lebt, können wir viele, viele, viele Dinge vermeiden. Wenn wir lernen, unsere Autorität im Glauben zu nehmen, wenn wir lernen, zu erkennen und anzunehmen, wer bin ich in Christus? Was kann ich tun in ihm? Wenn wir anfangen, das zu tun, wozu wir berufen sind, nämlich Menschen zu Jüngern zu machen und hinzugehen und das Evangelium zu verkündigen, anstatt dauernd dem nachzujagen, dass wir ein schönes Leben haben und dass wir das noch kriegen und jetzt brauchen wir noch ein zweites Auto und jetzt brauchen wir noch ein größeres Haus und jetzt müssen wir noch dorthin in Urlaub und jetzt müssen wir dorthin noch in Skiurlaub und die Ausrüstung macht's auch nicht mehr und das brauchen wir noch und das brauchen wir noch und das haben wir noch nicht und das muss auch noch sein. Wir könnten so viel mehr erreichen in unserem persönlichen Leben und für dieses Land. Der Punkt ist, wir sind so selbstzentriert. Ich weiß, es klingt besser, wenn Pastor Jens sagt, you self-centered piece of meat, als wenn ich auf Deutsch sage, du selbstzentriertes Stück Fleisch. Ich weiß, das klingt nicht halb so gut, aber ich sag's trotzdem.
weil das ist, womit wir uns auseinandersetzen müssen. Ich kann euch sagen, ich hatte also 3 Tage über Glauben gelehrt. Und jetzt kannst du beten und du kannst die Angst schon in den Augen von den Leuten sehen. Und ich kann dir sagen, da ist was in mir aufgestanden. Ich kann dir auch sagen, was das ist. Der Geist des Glaubens. Und ich habe gesagt, während meinem Seminar, ich lehre über Glauben, da stirbt niemand aus der Gemeinde und schon gar nicht ein Leiter. Und dann habe ich zu seiner Tochter gesagt, ich habe gar nicht dran gedacht, dass er ja noch im Operationssaal lag und sie ihn nicht anrufen konnte. Ich habe gesagt, ruf ihn an und sag ihm, ich erlaube ihm nicht zu sterben. Und selbst wenn er jetzt stirbt, der Herr wird ihn nicht nehmen, der Herr schickt ihn zurück. Es ist nicht seine Zeit zu sterben. Das ist alles, was ich gesagt habe. Ich habe nicht stundenlang gebetet, auch wenn Sie das glauben. Wir haben noch ein Zeugnis aufgezeichnet, ich werde euch das dann irgendwann noch vorspielen. Und so, habe ich nicht. Ich kann dir eins sagen, ich glaube, dass Gott uns Autorität gegeben hat. Jedenfalls ist Folgendes passiert, die Operation ging 4 Stunden länger als geplant, weil während der Herzoperation die Nieren versagt haben. Wahrscheinlich haben sie ihn sogar verloren, denn sie haben erzählt, die Frau hat erzählt, als der Arzt rauskam aus dem Operationssaal, hat er gesagt, na Gott sei Dank, er ist wenigstens am Leben. Das war, was der Arzt gesagt hat. So für den Moment ist er mal noch am Leben. Es ist in unserer Hand, Leben und Tod stehen in der Zunge Gewalt. Wir haben die Autorität. Jesus hat es gesagt, mir ist alle Macht gegeben, so geht nun ihr hin. Mit anderen Worten, ich bleibe physisch nicht auf der Erde. Das ist euer Job jetzt. Ich gebe euch meine Autorität, meine Herrlichkeit, meine Kraft, alles, was du brauchst. Aber jetzt geh hin und tu was. Tu was damit. Wir schauen uns gleich noch bei Markus an, was wir genau tun sollen. Er hat das schön beschrieben. Der liebe Tolik wacht also dann auf aus der Narkose und so weiter und seine Frau sagt zu ihm, sagt du, es wird alles gut und Pastor hat gebetet und Katharina hat gebetet. Und dann sagt er, ich weiß, dass Katharina gebetet hat. Und sie sagt, ja, wieso? Sagt er, ja, ich habe es in der Vision gesehen. Ich weiß, dass sie gebetet hat. Ich habe das gesehen und ich weiß und ich wusste, wo ich wusste, dass sie gebetet hat, dass alles gut wird. Ich habe nicht Stunden auf Knien verbracht, aber ich will dir eins sagen. Ich würde lieber mehr Zeit im Gebet für Erweckung und für Ungläubige verbringen, als immer für Christen und für eine Gemeinde zu beten, dass sie endlich aufwacht und in ihre Berufung reinkommt. Und ich glaube, dass ein Teil dieser Erweckungsbotschaft eine Botschaft in Buße und Umkehr ist. Das ist eine sehr persönliche Sache. Jeder muss schauen. Den einen trifft's mehr als den anderen. Du kannst nicht das, was ich höre, jetzt als Globalmaßstab annehmen. Sondern du musst für dich schauen. Du musst anfangen zu beten. Herr, zeig mir, wo muss ich umkehren? Herr, zeig mir, was ist dein Plan? Zu welchen Leuten bin ich gesandt? Das sind bei jedem von uns ganz verschiedene Leute. Du bist nicht zu den gleichen Leuten gesandt wie ich. Und niemand ist zu den gleichen Leuten gesandt. Wir alle haben Leute, die nur wir kennen, die nur wir erreichen. Aber Gott erwartet, dass wir anfangen, unser Denken um das zu drehen, mehr als um den Urlaub, mehr als um die freien Tage. Wisst ihr, das ist der Grund, warum wir in der kommenden Woche die Week of Refreshing machen. Das ist nicht einfach, oh, wir machen noch ein Event nach dem anderen. Wir dröhnen die Leute zu mit Veranstaltungen. Wir müssen jetzt hier was machen. Überhaupt nicht. Aber ich weiß eins, wenn du dich nicht in der Salbung, in der Gegenwart, im Wort und in der Herrlichkeit Gottes einweichst, dann bleibst du ein alter, verkrusteter Schwamm. Du musst dich aber einweichen. Hast du schon mal so einen richtig alten, harten Schwamm gehabt? So leerer Tafelschwamm, so ein richtig altes, knarriges Ding? Damit kannst du nichts machen, da kannst du nicht mal mehr die Kreide wegkratzen auf der Tafel. Damit geht gar nichts mehr. Das Erste, was du machen musst, ist, du musst den einweichen im Wasser und das dauert eine Weile. Wenn der richtig alt ist, dann dauert das eine Weile, bis der richtig eingeweicht ist und sich dann vollgesaugt hat. Und dann, wenn du den dann das erste Mal zusammendrückst, weißt du, was da rauskommt? Eine Menge dreckiges Wasser. Das ist, was Erweckung ist. Der Heilige Geist weicht uns ein in der Gegenwart Gottes und dann kommt ein bisschen Druck von außen. Durch Umstände, durch Situationen. Und weißt du, was dann rauskommt? Ich weiß nicht, was bei dir rauskommt. Ich rede jetzt mal über mich. Bei mir kommt eine Menge dreckiges Wasser raus. Kann ich dir so offen sagen. Bei mir kommt eine Menge Zeug raus, wo ich denke, oh, ich dachte, das wäre vorbei. Aber weißt du was? Ich weiche mich wieder ein. So, das ist nämlich, du drückst den Schwamm richtig aus. Das Ding muss ja sauber werden, weil da soll ja, wenn drauf gedrückt wird, frisches Wasser rauskommen. Ich meine, Jesus hat nicht gesagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Leibe fließen Ströme schmutzigen Wassers. Wer will das denn? Das will ja kein Mensch. Und ich meine, das passiert auch automatisch. Ich muss dich nur ein bisschen ärgern und schon, da kommt schon ein bisschen was raus. Und umgekehrt genauso, kannst du auch mit mir machen. Da können wir schon schauen, was da raus, da gibt's schon einiges, was da rauskommen könnte. Also, weichst du dich wieder ein. Und dann gehst du am nächsten Tag wieder hin und du weichst dich wieder ein. Und am nächsten Tag gehst du wieder hin und weichst dich wieder ein. Das ist, warum wir uns entschlossen haben, eine Woche, jeden Abend, ab 19 Uhr werden wir hier sein, Pastor Manfred und ich und so viele von euch, wie gehen, und wir werden einfach den Heiligen Geist einladen und wir werden uns führen lassen, was dran ist. Es wird Predigten geben, es wird Gebet geben, es wird Lobpreis geben. Aber es wird nicht eine Ansage vorher geben, was wann ist, so dass du dir das Leckerbissen, auf das du gerade Appetit hast, raussuchen kannst, sondern du wirst schon da sein müssen, wenn du es nicht verpassen willst. Aber wenn wir das nicht tun, wisst ihr, was ich die letzten 5 Jahre gemacht habe, seit 2012, seit Pastor Jens das erste Mal in Largs gedient hat. Ich glaube, 2011 war das Pastor Rottenhaut Braun, oder? Wir hatten jedenfalls, seit 2011 fing das an, dass wir so Erweckungspredigt hatten. Was habe ich gemacht? Ich habe jede nur irgend im Ansatz mögliche Möglichkeit genutzt. Manchmal sind wir über sonst wie weit Gefahren geflogen, sonst was, um in einem Meeting zu sitzen, wo diese Erweckungssalbung, dieser Erweckungsgeist ausgeteilt wurde. Ich habe meinem Mann das Leben schwer gemacht, weil ich gesagt habe, ich muss dahin, mit dir oder ohne dich, ich muss dahin. Weil ich mich gefühlt habe wie so ein alter, vertrockneter Schwamm. Weil ich nicht mal wollte, dass Leute errettet waren. Weil es mir total egal war, dass die alle in die Hölle gehen. Weil ich durch Schaffhausen laufen konnte und denken konnte, ja, ihr seid doch selber schuld. Jeder sucht selber was Gutes für ihn. Ist doch eure, was geht mich das an? Aber das ist nicht, was das Wort sagt. Das ist nicht, was Jesus sagt. Wir nennen es Missionsbefehl. Es ist nicht ein Vorschlag. Wenn du ein Gläubiger bist, wenn du ein Christ bist, hast du keine Wahl. Das ist deine Marschorder. Das ist, wie du dein Leben zu gestalten hast. Das Interessante dabei ist, wenn du dich unter diesem Befehl unterordnest, kann ich dir sagen, wird dein ganzes Leben anfangen, genau in die Richtung zu gehen, wovon du immer geträumt hast. Ja, ich erlebe jetzt Dinge, für die ich 25 Jahre lang gebetet und geglaubt habe. 25 Jahre lang, seit ich gläubig bin, weil ich schon immer bekannte Familie und Leute hatte, die mit Krebsproblemen hatten, bete ich, glaube ich dafür, versuche ich rauszufinden, wie funktioniert das, dass du auf jemanden Hände auflegst und Tumoren verschwinden. Ich bin in Berdichev im Heilungsseminar am Donnerstag, ich glaube, war der Donnerstagabend, und wir zeigen den Film von dem Video, von dem Zeugnis von Portugal, von dieser Frau, dem Krebs, die eben, was auch im Internet ist, so, die ja Zeugnis gibt, wie es ihr eben so extrem gut geht und so viel besser geht und so weiter. Und wir zeigen das in der Gemeinde und dann will ich anfangen zu predigen. Da kommt eine Frau nach vorne gerannt. Wir haben das alles, wird alles noch dann das Videomaterial aufbereitet, dann könnt ihr euch das angucken, aber wir werden noch eine deutsche Übersetzung reinbringen, sodass ihr auch was davon habt. Kommt nach vorne gerannt und sagt, ich war dabei in Portugal, ich muss jetzt Zeugnis geben. Der Herr hat mir gesagt, ich muss jetzt Zeugnis geben. Ich konnte mich nicht mal erinnern, dass sie in Portugal dabei war. Für die, die sich vielleicht den Trailer, auch wenn es auf Russisch war, angeschaut haben. Es ist die Frau von dem ersten Mann, der Zeugnis gibt. Zuerst kommt der Pastor, dann kommt eine Frau und dann kommt ein Mann. Und für ihn und seine Frau hatte ich ein Wort, aber bezüglich ihrer familiären Situation. Und sie leben jetzt in Portugal, aber sie kommen aus Berdichev und sie haben noch einen Sohn dort. Deswegen war die Frau dort. Jetzt kommt die Frau also nach vorne und erzählt mir, neben den familiären Herausforderungen, die sie haben, hat sie kurze Zeit vorher wurde festgestellt, dass sie einen Tumor hat und muss sie eine, ich habe vergessen, wo oder ich habe es nicht verstanden. Aber sie war am Überlegen, sie sollte eine Operation machen, aber sie will das eigentlich, wollte sie das nicht und es passte gar nicht und es ist eine Frage von Zeit und Geld und allem. Jedenfalls ist sie da zu diesem Seminar gekommen, als ich in Portugal war. Und hat sich festgelegt mit ihrem Mann, wenn Katharina für mich betet, empfange ich Heilung. Ich habe gar nicht für Heilung gebetet. Wie gesagt, ich hatte ein Wort für ihre Familiensituation. Jetzt kommt die Frau nach vorne gerannt und sagt, Und 3-4 Tage später habe ich festgestellt, dass der Tumor total verschwunden war. Preis dem Herrn. Da möchte ich mal sagen, Erweckung hat schon angefangen. Bei mir jedenfalls. Die Frage ist, ob du auch drin bist. Meine einzige Frage ist, ob du auch drin bist. Jetzt sagst du, ja, aber ist Erweckung nicht auch, wenn Leute sich bekehren? Lass uns erstmal zu Markus 16 schauen, ein bisschen Arbeit und dann erzähle ich euch, wie einfach das geht. Markus 16 und ich fange an, Vers 15 zu lesen. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden. Schlangen werden sie aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, aufgenommen in den Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber gingen hinaus und verkündigten überall und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Lass uns nochmal Vers 20 lesen. Sie aber gingen hinaus und verkündigten überall und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Wann bist du das letzte Mal rausgegangen? Wann hast du das letzte Mal jemand angesprochen? Wann hast du das letzte Mal ausprobiert, ob der Herr dein Wort noch bestätigt durch Zeichen? Wann war das letzte Mal, dass du gesagt hast, ich muss rausfinden, ob es wirklich funktioniert? Die Dinge Gottes werden für uns nicht funktionieren, wenn wir sie nicht zum Funktionieren bringen, wenn wir nicht gehen und tun. Jesus hat gesagt, derjenige, der meine Worte hört, aber sie nicht tut, der baut sein Haus auf Sand und der nächste Wind, der nächste Sturm, der nächste Regen kommt und wusch, weg ist es. Hast du mal gesehen am Meer, was die Welle mit dem Sand macht? Du kannst die schönste Sandburg bauen, 5 Meter hoch, 2 Wellen und alles ist eben. Bau dein Haus auf Fels. Bau dein Haus auf Jesus Christus. Bau dein Haus auf das Wort Gottes. Lass es drauf ankommen. Lass es drauf ankommen. Und wenn du mal ein Jahr keinen Urlaub machst, meine Güte, die Welt geht nicht davon unter. Wir haben über Jahre keinen Urlaub gemacht. Aber Leute werden gerettet. Eine Gemeinde ist entstanden. Das Leben von Menschen ist nachhaltig, dauerhaft verändert worden. Dinge passieren in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt. Ich meine, die ganze Welt redet über Nachhaltigkeit. Gestalte dein christliches Leben etwas nachhaltiger. Fang an, ein bisschen mehr danach zu trachten und zu streben, dass du Gott gefällst, anstatt dass du dir selber gefällst. Oder den Leuten, denen du unbedingt gefallen willst. Ich kann dir eins sagen, egal wer es ist, wem du gefallen willst, du wirst dieser Person niemals zur vollsten Zufriedenheit gefallen. Nie, nie, nie. Es ist unmöglich. Es ist unmöglich. Es ist unmöglich, weil wir Menschen so wetterwendig sind. So veränderlich. Also ich kann zum Beispiel heute zu meinem Mann sagen, das finde ich toll. Und morgen kann ich was ganz anderes nehmen und sagen, oh, das finde ich toll. Und dann noch einen Tag später kann ich, oh, das finde ich super. Und dann sagt er, ja, aber was von den dreien, was wolltest du jetzt? Was soll ich dir kaufen zum Geburtstag? Oder was möchtest du gern machen? Oder was von den... Und schon habe ich was Viertes gefunden. Vielleicht bin ja nur ich so. Und du wirst niemals von irgendjemandem das Maß an Befriedigung bekommen, was du dir wünschst, weil das wirst du nur finden, wenn du im Plan Gottes bist, wenn du in seinem Willen bist. Und ich kann dir sagen, es gibt nichts Befriedigenderes, als die Dinge Gottes zu tun und zu sehen, wie der Herr das verkündigte Wort durch begleitende Zeichen bekräftigt. Ich war diesmal eingeladen in Chitomir. Ich kann euch sagen, das war fantastisch. Das war fantastisch. Ich war eingeladen dort und ich wusste gar nicht, wie das wird. Ich kannte zwar einen Pastor, also es waren insgesamt 5 Pastoren dann da, plus Leute von Gemeinden und so weiter. Dieser Pastor dort in Chitomir, das ist ein ganz besonderer. Also den habe ich wirklich besonders ins Herz geschlossen. Der macht also Folgendes, der lädt also Obdachlose und Leute von der Straße ein zum Mittagessen und dann schleust er die gleich am Samstag und dann schleust er die gleich weiter in Gottesdienst. So, also er versucht dann so viel wie möglich gerade für den Gottesdienst zu behalten. Und er hat einen Raum dort gemietet in einem Kulturhaus von 2 bis 4, also mit Gnade bis 4:30. Wir hatten also bis 4:30 Zeit. Jetzt, ich rede einfach mal so ein bisschen menschlich. Ja, ich rede einfach mal so ein bisschen so. Und er hatte mit seiner Frau, sie sind so hingegeben, er hat mit seiner Frau abgemacht. Also, so, die Frau hat den Lobpreis gemacht. So und so lange Lobpreis. Wirklich nicht zu lange. Ein kurzes Wort zum Opfer, das hat einer der anderen Pastoren gemacht. Und dann sofort, dass möglichst viel Zeit für Predigt und für Gebet ist. Sie wollten gern, dass ich über Heilung predige und dann auch mit Heilung diene. Und ich war bereit, mehr als bereit, mehr als bereit. Und dann war ein anderer Pastor eingeladen, das Wort zum Opfer zu machen. Und er redete und redete und redete und er redete und er redete. Ich habe kein Problem damit. Aber es sei aber euer Ja ein Ja. Und wenn ein Pastor sagt, wenn ich zum Beispiel irgendwo eingeladen bin und ich wusste genau, 4:30 müssen wir aus dem Raum raus sein. Weil dann war die nächste Veranstaltung und Leute wollten da rein. Und die mussten noch ihre Gemeindesachen alle abräumen. Aber ich habe dann einfach abgewartet und naja, jedenfalls irgendwann kam ich dann dran und ich habe gesagt, Herr, lass uns heute ein schnelles Werk tun. So, ich fange also an zu predigen. Ich habe den ganz alles vorneweg weggelassen. Ich habe gesagt, da ist Pastor Leonid, fragt ihn, er weiß alles über mich, findet mich auf Facebook oder findet unsere Gemeinde auf YouTube. Da könnt ihr alle Informationen kriegen. Jetzt lasst uns zum Wort Gottes kommen. So, und mit Übersetzung ist ja alles immer noch doppelt so lang. Jedenfalls, ich bete, ich predige und am Schluss sagt der Heilige Geist, fang an mit Leuten zu beten, die Ohrenprobleme haben. Ich rufe also Leute mit Ohrenproblemen nach vorne und da steht eine lange Reihe. So, es sah fast aus, jeder hat Ohrenprobleme. Ich dachte, na. Und habe angefangen zu beten und es kamen immer mehr Leute und das war ein Gedrängel und so weiter. Und irgendwann habe ich gesagt, wisst ihr, lieben Leute, seid doch bitte so gut und bleibt in der Reihe. Ich bete für jeden von euch. Aber wenn ihr drängelt und schubst, das war ein Geschubse und ein Gedrängle, ihr könnt ja mal ein paar von den anderen Bildern noch zeigen. Das war ein Geschubse und ein Gedrängle rund um mich herum. Das war also wirklich, das war ein Geschubse, ein Gedrängle, also so sah die Leine aus. Rund um mich, rundherum, überall standen Leute. Und dann habe ich gesagt, Leute, bitte ein bisschen Raum, ein bisschen Ordnung, Gott ist ein Gott der Ordnung und so weiter. Plötzlich kommt der Pastor zu mir und sagt, oh, ich habe ganz vergessen, dir zu sagen, der größte Teil der Leute ist gar nicht gläubig, die sind das erste Mal da, die wissen gar nicht, wie Gemeinde funktioniert. Ich dachte, okay, das ist, sagen wir doch sowas vorher. Ich wusste das ja nicht. Die andere Seite hatte mir auch erst hinterher erzählt, ich wusste das nicht. So, also sage ich, okay, wer ist heute das allererste Mal da? Wer ist zum allerersten Mal da? Kommt doch einfach mal nach vorne und ihr Gemeindeleute, ihr geht ein bisschen zur Seite und macht Platz. Ich hab's hinten, die Kamera stand hinten, ich hab's hinten auf der Kamera, sieht man, da sind Leute auf den Sitzen aufgesprungen, nach vorne gerannt. Als die alle vorne waren, habe ich gesagt, wisst ihr, es gibt ja noch was viel Besseres als Heilung. Ihr könnt diesen Jesus in euer Leben einladen. Ich habe das 1988 gemacht. Es war die beste Entscheidung meines Lebens. Und weil ich so, es war ja nicht so viel Zeit, jetzt das ganze Evangelium oder von 1. Mose bis Offenbarung alles zu erklären. Also habe ich gesagt, möchtest du Jesus heute einladen, dann heb doch einfach deine Hand, dann sehe ich das und dann beten wir zusammen. Also nur, ich habe mit der Übersetzerin hinterher gesprochen, was wir gesehen haben. 25 bis 30 Hände. Aber sie hat mir gesagt, Ukrainer melden sich so. Die sind ein bisschen zurückhaltender, die sind ein bisschen schüchterner. Dann habe ich ein Lebensübergabegebet gebetet und habe für jeden Einzelnen, der da war, gebetet. Und jetzt will ich euch was sagen, was mir sofort aufgefallen ist. Ich hatte hier diese Traube von diesen wunderbaren, frisch erretteten Leuten. Die waren zum Teil, konnte man sehen, dass die auf der Straße gelebt haben. Und dann hatte ich an der Seite stehen die ganzen Pastoren. Und da war etwas, ich kann es gar nicht sagen. Ich hätte erwartet, diese Pastoren, die hüpfen im Kreis, die tanzen, die jubeln, die machen Ratschlag, Handstand, Kopfstand oder irgendetwas. Das ist, was ich machen würde, wenn ich hier einen Aufruf mache und 25 bis 30 Leute bekehren sich an einem Sonntag. Ich kann es dir sagen, du würdest mich 3 Tage nicht mehr runterbringen. Manfred hat schon Mühe, mich am Sonntagnachmittag runterzubringen, wenn wir 2 neue Erstbesucher hatten, ja, und womöglich sich noch einer bekehrt hat. Da schlafe ich schon die ganze Nacht nicht. Aber so. Und das ist genau, wovon ich rede. diese Abgelöschtheit, das müssen wir überwinden. Wisst ihr, wir müssen lernen, wenn Gott sich freut, freuen wir uns. Soll ich euch was sagen, wenn ich eine Predigt höre, egal wie der Prediger heißt, wenn ich in der ersten Reihe sitze und der erzählt einen Witz, egal ob der lustig ist oder nicht, ich lache. Soll ich dir sagen, warum? Aus Respekt für den Prediger. Und wenn ich den Witz schon 50 Mal gehört habe und wenn ich den Witz schon singen kann und ich merke mir selten Witze, ja, das will was heißen, wenn ich den Witz noch weiß. Aber aus Respekt und aus Respekt Gott gegenüber, egal ob ich was fühle oder nicht, wenn sich jemand bekehrt, freue ich mich, weil die Bibel sagt, da ist mehr Freude im Himmel über einen Sünder als über 100 Gerechte. Also wenn wir hier heute Morgen zusammenkommen, egal wie gut der Lobpreis ist, egal wie fantastisch wir den Herrn anbeten, es gibt mehr Freude. Jeder bringt einen mit, der noch nicht gläubig ist. Und was immer es braucht, machen wir, dass wir den ins Reich Gottes reinziehen können. Und ich kann euch sagen, ich kann nur von mir reden. Meine Freude, ich habe mich den Rest vom Tag, ich habe mich nicht mehr eingekriegt. Ich kann es euch sagen, ich habe mich nicht mehr eingekriegt. Es war mir alles egal, mir waren die Pastoren egal. Ich habe mich nicht mal geärgert, ich habe mich über gar nichts geärgert. Ich hatte so eine Freude. Und dann habe ich mit jedem von den Einzelnen, mit jedem gebetet. Ich habe einfach dann gesagt, so, ich fange jetzt einfach hier drüben an, leg jedem die Hände auf. Heilung, was immer er braucht, einfach mit dem Heiligen Geist. Habe gesagt, tu dein Werk, Heiliger Geist. Mit manchen wirklich so, zack, 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 zack. Da waren zwei Männer und offensichtlich, also ich versuche es ein bisschen zu beschreiben. Sie sahen so aus, zu Bärten und sehr schmutzig und ungepflegt. Und sie sahen so aus, dass ich gedacht habe, ich möchte sie nicht nachts in Zhytomyr in einer etwas dunkleren oder menschenleeren Gegend treffen. Jetzt lege ich meine Hände auf den ersten von denen. Er schaut mich an mit großen Augen, fängt an zu weinen wie ein kleiner Junge. Ich lege meine Hände auf den nächsten, dasselbe passiert. Ich komme zu einer Frau, die hatte seine Wildlederjacke an. Man konnte gar nicht sagen, was das für eine Farbe war. Ich glaube, das war die schmutzigste Lederjacke, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Ja, also vom Patina war da keine Rede mehr, das war schlicht Schmutz. Das war die schmutzigste Jacke, die ich je, also der Rest, die Frau sah nicht so schmutzig, aber die Jacke und die Sachen waren so schmutzig. Und ich bete also für diese Frau. Und die Liebe Gottes kommt über mich und ich, mit Übersetzern habe ich da gefragt, darf ich sie mal umarmen? Ich musste sie einfach umarmen. Diese Frau fing an zu weinen, wie ein kleines Kind. In meinem Nacken, ich kann manchmal hören, was andere Leute denken, in meinem Nacken hörte ich die Pastorenfrauen denken, sie wird doch nicht mit ihrer hellen Bluse, mit ihrer schönen Jacke, sie ist ja so schmutzig, sie wird doch nicht. Vergiss es. Es gibt nichts Schöneres. Es gibt nichts Schöneres als einen erretteten Menschen. Es gibt nichts Schöneres, als wenn du siehst, wie die Liebe Gottes das Herz eines Menschen berührt. Und wir haben dann noch, ich habe die ganze Reihe durch, ich weiß gar nicht, wie viel es war. Ich habe gebetet und gebetet und gebetet. Und endlich war ich fertig und ich gucke auf die Uhr und es war Punkt 16.30 Uhr. Ist der Herr nicht gut? Ist der Herr nicht gut? Gott hat Werke vorbereitet. Es kam einer der anderen Pastoren, die Pastoren, irgendwie waren sehr niedlich auch, muss ich sagen. Es ist, wenn du halt in so einer Denomination drin bist, wo es halt wichtig ist, dass du einen schicken Anzug anhast und das, und versteht mich richtig. Ich verstehe das. Ich bin gerne schön angezogen und ich ziehe mich auch immer schön an und ich mag auch meinen Mann schön angezogen und ich würde nicht jetzt in einer alten Jeans dorthin fahren, nur weil ich vielleicht weiß, da sind Obdachlose und meine Sachen wären schmutzig. Das ist mir alles wurscht. Ich finde, wir sollten mit unseren besten Kleidern in die Gegenwart Gottes kommen. Aber das ist alles nichts. Das ist alles unwichtig im Vergleich, wenn wir das Eigentliche aus den Augen verlieren. Das ist doch nur so das Nebenbei. Ich meine, wenn du dir überlegst, was ist das Highlight deines Tages? Mit Sicherheit nicht, dass du am Morgen geduscht oder dir die Zähne geputzt hast. Ja, und niemand von uns wird da das in besonderer Weise erwähnen, dass er vielleicht noch eine Maniküre gemacht hat oder was weiß ich. Wir erwähnen auch nicht, dass wir frische Wäsche angezogen haben. Das sind Selbstverständlichkeiten. Und so ist es, was die Kleidung und die Äußerlichkeiten in der Gegenwart Gottes betrifft, wie wir uns verhalten. Das Eigentliche ist doch, dass wir in unserer Berufung sind. Dass wir die Dinge tun, dass wir nicht immer nur sitzen und warten, wann es endlich passiert. Es wird nichts passieren, solange du sitzt. Das ist eben das Blöde. Es passiert erst, wenn du aufstehst und losgehst und tust. In deinem Leben passiert nur, was du tust. Und du bist nur so mutig, wie du Feigheit überwindest. Und du bist nur so freimütig, wie du Menschenfurcht überwindest. Und du kannst dich nicht ausruhen auf der Freimütigkeit, die andere haben. Und du kannst 100-mal das Zeugnis von jemand anders erzählen. Aber wenn du vom Thron Gottes stehst, musst du mit deinem eigenen Zeugnis kommen. Alles andere zählt nicht mehr. Und das kostet einen Preis. Aber dieser Preis ist vergleichsweise klein. Ich kann es euch sagen, wir sind da im Auto gefahren. Wir 2 Stunden, 3 Stunden auf diesen Holper-Bolper-Straßen. Mir war es manchmal so schlecht. Als wir am Dienstag nach Krasiljew gefahren sind, hat der Pastor, der Autofahrer, der war so müde. Der hat gearbeitet, dann war er 2,5, 3 Stunden nach Berdichev gefahren. Dann waren wir auf dem Rückweg 3 Stunden. Am Abend dann nochmal 3 Stunden, hat er uns wieder zurückgebracht. Der war so müde, wir haben fast einen Unfall gebaut. Ich habe es nur gemerkt, weil plötzlich war eine Vollbremsung. Ich dachte jetzt gleich. Aber wisst ihr, das ist alles nichts im Vergleich zu, wenn du dann siehst, welche Resultate hervorkommen. Und dann kamen also diese lieben Pastoren hinterher, wollten alle auch noch, dass ich für sie bete. Und natürlich habe ich noch für die Pastoren, du kannst mal weitermachen, da hat's noch ein Bild. Genau, für die Kinder und mach weiter das nächste. Nein, noch eins weiter. Ah, das sieht man nicht so gut. Da bete ich für die Kinder. Da waren 2 Familien mit Kindern und die hatten so 5, 6 Kinder. Und da gab es ein kleines Mädchen und die hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass das auch noch, dass ein Geschwister auch noch dazu gehört. Und das war so, so niedlich. Und ich habe für jeden gebetet. Und es ist so gut, wenn du solche Dinge tust. Es ist so gut. Und diese Pastoren wollten also auch noch, dass ich für sie bete. Und dann der Heilige Geist tut immer was. Und ich kann es euch sagen, ich habe gar nicht so viel gespürt. Ich war mit meinen Gefühlen so bei den Obdachlosen. Aber diese Pastoren, der eine Pastor kam hinterher zu mir mit seinem iPhone und hat mir gezeigt, ich wollte dir nochmal zeigen, das sind meine Gemeinderäume und wenn du das nächste Mal kommst, wirst du dort predigen. Ich sag, gut. Und Dinge passieren. Jetzt sagst du, ja, aber das ist halt in der Ukraine und ich will dir was sagen. Der Gemeinde dort, eigentlich war ich für Seminar Heilung. Ich habe 2 Bußpredigten gehalten. Die eine am Donnerstagabend. Ich habe gedacht, am Freitag kommt niemand mehr zum Heilungsseminar. Ich habe das nicht alleine gedacht. Der Pastor hat das auch gedacht. Aber soll ich euch was sagen? Am Freitag waren mehr Leute da als zuvor und der Himmel war offen. Wir müssen uns diesem Prozess der Reinigung und des Aufräumens hingeben. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass uns die Leute, die in die Hölle gehen, egal sind. Und zwar auf die richtige Art und Weise, dass wir anfangen, zu beten, zu sagen, Herr, veränder mich, dass die Dinge für mich wichtig werden, die du wichtig findest. In dem Rahmen, wie du es gedacht hast. Ich meine, der Herr hat dich nicht an deinen Arbeitsplatz gesetzt, um dich dann als Prediger zu berufen. Das trifft auf einige wenige zu. Aber auch an deinem Arbeitsplatz möchte Gott sich verherrlichen. Und er wird es nicht tun, nur durch das, dass du hingehst und deine Arbeit tust. Sondern du musst ihn suchen. Du musst rausfinden, Herr, was kann ich tun? Wo kann ich ein Segen sein? Und das jeden Tag, jeden Tag. Seit 1991 gehe ich in die Ukraine. Seit 1991 bete ich, Herr, ich möchte eine offene Tür nach Kiew in die Hauptstadt haben. Ich möchte dort predigen, weil wenn du die Hauptstadt hast, das wissen wir alle, dann hast du das Land. Seit 25 Jahren. Ein paar ungünstige Faktoren. Ich bin eine Frau, sehr ungünstig für Predigen in bestimmten Regionen sowieso. Und noch ein ungünstiger Faktor, ich habe vor vielen Jahren, habe ich von Kenneth Hagin gelernt, eine Festlegung getroffen. Ich werde niemals um eine Gelegenheit zu predigen bitten. Ich werde beten und wenn ich eingeladen bin, ich gehe überall hin. Ich gehe auch überall auf eigene Kosten hin, weil ich weiß, der Herr bezahlt. Aber ich werde niemanden bitten, darf ich bei dir predigen. Sondern der Herr macht Türen auf. Und das Gute ist, die kann dann keiner mehr zumachen. So, jetzt habe ich mit Pastor Leonid schon meinen Plan fürs nächste Mal. Vom 3. bis 13. Juni bin ich wieder dort. Weil ich konnte nicht alle Sachen diesmal machen. Vom 3. bis 13. Juni bin ich wieder dort. Und da werde ich anfangen, also ich fliege am Freitag, am Samstag und am Sonntag sind, so ist es geplant, sind mehrere Gemeinden in Kiew, die sich jetzt zusammengetan haben, mich einladen und ein Seminar machen am Samstag und am Sonntag. Am Dienstag bin ich in Krasiljew, am Mittwoch bin ich in Alewsk, das ist auch in der Mitte der Ukraine, aber ganz im Norden an der weißrussischen Grenze. Am Donnerstag und am Freitag machen wir wieder Heilungsseminar und diesmal mit noch mehr evangelistischem Anteil. Am Samstag bin ich wieder in Chitomir, in der Gemeinde Und am Sonntag bin ich wieder in Berditschew und am Montag komme ich zurück. So, oder ich bleibe gleich dort. Preis dem Herrn. Aber Dinge fangen an, sich zu öffnen. Der Herr hat mir 2 weitere Städte gegeben dort. Und die Dinge, wie soll ich sagen? Ich habe nichts anderes gemacht, als ich immer tue. Ich habe nicht mehr gebetet oder mehr gefastet. Ich habe gemacht, was ich immer tue. Ja, und ich kann euch sagen, die Ukraine ist mehr und mehr wirklich auf einem guten Weg, auch ein westeuropäisches Land zu werden. Natürlich ist da ein hohes Maß an Korruption, aber sind wir doch mal ehrlich. Ich meine, wir haben doch auch, wenn wir jetzt mal die Länder, die früheren EU-Länder nehmen, die halt die West- oder früher war es ja die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft und dann war es mal die EG, die Europäische Gemeinschaft und so weiter. Wenn wir die Länder nehmen, wir machen uns was vor, wenn wir sagen, da gibt's keine Korruption. Die sieht nur anders aus, die ist ein bisschen mehr versteckt oder hat einen schöneren Anzug an oder so, trägt Armani, aber das ist auch alles. Und dieser eine Pastor in Chitomir, weil er auch bei der Armee dient oder gedient hat, ist er einer von denen, er geht regelmäßig nach Lugansk, das ist dort, wo der Krieg ist, im Osten in der Ukraine. Und sie haben dort ein Zelt des Friedens und der Versorgung, glaube ich, heißt das, wo sie Lebensmittel verteilen und Kleider verteilen. Er hat mir Fotos gezeigt, wo sie dort waren. Da gibt's Kinder, die laufen im März, im Schnee, splitterfasernackt, weil ihre Häuser weggebombt sind, weil sie ihre Familien verloren haben, weil sie nicht wissen, wohin, weil sie nichts anzuziehen haben. So, und er hat uns da Sachen erzählt und gezeigt. Und in ihm habe ich einen Verbündeten gefunden, dass wir dafür beten, dass dieser Krieg zu Ende ist. Jemand, der nicht nur auf die äußeren Umstände guckt, sondern der sagt, Gott ist größer. Und ich sag's euch, da gehen immer mehr Türen auf. Aber jetzt komme ich also zurück und ich stehe für Erweckung in Europa. Aber vergiss nicht, die Ukraine ist eins der größten europäischen Länder. 43 Millionen Einwohner und flächenmäßig 3x Deutschland ungefähr. Also einfach so, um eine Ahnung zu kriegen. So, und es ist ein europäisches Land. Es liegt vollständig auf dem europäischen Kontinent. Und jetzt komme ich also zurück in die Schweiz und war gestern in Losam bei unserem russisch sprechenden Hauskreis. Klar, die Leute kommen in die Schweiz und dann haben sie plötzlich Arbeit und plötzlich geht's ihnen gut und sie vergessen den Herrn und so weiter. Das ist genau dasselbe, was du und ich auch erleben, dieselben Herausforderungen. Das waren wir gestern, also ich muss das machen, die beiden, der Sergei und die Natascha übrigens, nachdem die hier waren, also ich muss euch echt loben, Gemeinde, die haben sich so wohl gefühlt, die haben sich so gut aufgenommen gefühlt und ich muss jetzt schauen, wann ich wieder einen Übersetzer kriege, dass sie wieder zum Gottesdienst kommen. Und gestern war ich eben dort und es war ein anderer junger Mann da und noch ein Ehepaar. Und irgendwie, wahrscheinlich haben sie es mir vorher gesagt, aber weil alles auf Russisch ist, ich verstehe auch manchmal nicht alles. Auf dem Weg dann zum Bahnhof, als sie mich zurückgebracht haben, hat mir der Sergei gesagt, ja, weißt du, die Frau von dem anderen Ehepaar, die ist zwar orthodox, aber ich glaube, die ist noch gar nicht gläubig. Ich dachte, ach so, okay, also das nächste Mal werde ich mit ihr beten. Aber für sie habe ich schon gebetet, ich habe ihnen Hände aufgelegt, ich habe sie gesegnet. Da gibt's so viel zu tun. Es gibt so viele Möglichkeiten. Bete einfach, dass der Herr dir zeigt, wo du anfangen kannst. Ich bin begeistert, dass Martin und Corinna angefangen haben mit dem Hauskreis. Und egal, auch wenn mal keiner kommt, macht weiter, bleibt bei dem. Macht weiter, geht vor, presst da rein. Ich meine, wir haben viele, viele Seminare gehabt mit dem Stefan und dem Martin und dem Martin und dem Stefan. Nicht dem Martin, dem anderen Martin und dem Stefan und dem Martin und dem Martin und dem Stefan. Ja, und unser großes Gottesdienst-Highlight an Pfingsten 1999 war mit einer Besucherin. Und die war noch nicht mal gläubig und ist, glaube ich, gestorben 1000 Tode als einzige Besucherin. Aber sie hat sich bekehrt, preis dem Herrn. Das war wenigstens ein Anfang. Wisst ihr, wir denken immer in den großen Dimensionen und dann gucken wir, oh, kennst du den und den? Und dann kommen die Namen und der hat da und der hat da und alle rennen hin und gucken zu. Ich meine, nehmen wir mal an, die Franzi würde jetzt hier sitzen und eine Tafel leckerste Schokolade essen. Würdest du dann auch daneben sitzen, oh, die Franzi isst eine Schokolade, oh. Ich kann dir sagen, ich würde sagen, komm, gib mal ein Stück. Warum machst du das nicht im Geistlichen auch? Warum gehst du nicht zum Herrn und sagst, Herr, gib mir auch ein Stück? Ich bin's müde, dass immer nur andere Erfolge haben. Ich bin's müde, dass nur die anderen die Heilung sehen. Fang an, dich hinzugeben. Fang an, dich für ihn zu verschwenden. Setz ihn an die erste Stelle. Und Dinge passieren einfach. Du sagst, ja, aber was ist mit meinem Problem? Ich bin ja so unfertig, ich habe so viel Ich kann es dir sagen. Ich bin mehr unfertig als die meisten von euch. Wenn du meine persönliche Geschichte ein bisschen besser kennen würdest. Du hast vielleicht bei minus 100 angefangen. Ich habe bei minus 10.000 angefangen. Und manchmal habe ich immer noch das Gefühl, ich bin noch nicht bei null angekommen in bestimmten Bereichen. Aber weißt du was? Das hindert mich nicht, das, was ich habe, weiterzugeben. Und dann gibt's immer mal wieder Momente, wo der Herr mir jemand schickt, der mir die Hände auflegt und nichts ist mehr so, wie es vorher war. Preis dem Herrn. Und diese Dinge passieren, das macht der Herr mit dir genauso. Warte nicht, bis du endlich fertig bist, bis du endlich so weit bist. Soll ich dir was sagen? Jedes Mal, wenn ich wieder in der Ukraine in ein Auto steigen muss, habe ich gedacht, ich wünschte, ich hätte mehr Glauben für Reisen. Ich meine, für das, dass es mir nicht schlecht wird. Okay, preis dem Herrn. Und jedes Mal, wenn ich angefangen habe zu predigen, sah es gar nicht so aus, als ob jetzt gleich was passiert. Am ersten Abend in Krasiljew, am Dienstagabend. Das war gerade, nachdem wir da gerade den Fastunfall hatten, weil wir am Überholen waren und dummerweise gerade einer entgegenkam. Aber Gott sei Dank war nebenbei kein Straßengraben, sondern nur Wiese, auf die wir schnell mal fahren konnten. Ja, und dann kam ich da an und der Raum war also klein, kleiner am kleinsten, voll, voller am vollsten. Es war wirklich fast so, also da saßen die Leute und hier stand das Pult und so dicht war ich an den Leuten so. Und da war eine Wand und da war schon die Wand und es gab einen Gang, da konnte sich einer gerade so durch, so seitlich konnte man da durchgehen, weil der Raum mit Stühlen vollgestellt war und zwar voll mit Leuten. Und wir stehen im Lobpreis und der Heilige Geist redet zu mir und ich sehe plötzlich dauernd, wie sich jemand umbringt. Und ich denke, oh Herr, ich will jetzt nicht schon wieder irgendwelche komischen Attacken, komische Gedanken, komisches Zeug und habe geboten und weiß ich was alles. Gehe also vor und der Heilige Geist redet zu mir. Es ist nicht so gut, wenn du, ich war ja das zweite Mal erst dort, wenn du in eine Gemeinde reinkommst, noch bevor du gepredigt hast, noch bevor du irgendwas gemacht hast, gibst du ein Wort der Erkenntnis, hier ist jemand, der sich umbringen möchte. Komm nach vorne, ich möchte gern für dich beten. Würde ich jetzt nicht als den geeignetsten Einstieg empfinden. Rein, wenn ich jetzt, auch wenn wir jetzt mal die großen Strategen des Reiches Gottes und die wissen, wie man eine Predigt richtig aufbaut und wie man einen Spannungsbogen baut, dass die Leute wirklich dabei sind und all das. Ja, und versteht mich richtig. Ich habe all diese Sachen gelernt. Ich will das lernen, weil ich will das richtig gut können. Aber der Heilige Geist hat die oberste Priorität. Und wenn er sagt, für heute vergessen wir das alles und machen es mal ganz anders, dann bin ich dabei. So, der Heilige Geist sagt also zu mir, da ist eine Person und die ist so, der Teufel attackiert sie so, dass sie sich umbringen will. Und ich sage, komm nach vorne. Ich habe gesagt, es ist überhaupt nicht peinlich. Es ist nicht schlimm. Schlimm ist nur, wenn der Teufel zum Sieg kommt. Und die ganze Gemeinde, alle standen so da und die Pastoren guckten mich an. Und auf einmal, schluchzend und weinend, kam von ganz hinten eine Frau vorgelaufen. Ich kann es dir sagen, in dem Moment, die Pastoren waren ganz überrascht. Ich habe sie hinterher gefragt, sie haben, ja, wir wussten, dass die Frau ein Problem hat, aber das wussten wir nicht. Und dann haben wir für sie gebetet und dann habe ich gesagt, Gemeinde, hier ist jemand, der eure Hilfe braucht. Preist dem Herrn. Diese Frau hat wirklich schlimme Sachen erlebt im letzten Jahr und hat fast gar keinen anderen Ausweg gesehen, aber das ist kein Ausweg. Preist dem Herrn. Und dann konnte ich anfangen zu predigen und dann konnte ich beten und nach dem Gottesdienst kam eine junge Frau zu mir und hat gesagt, erinnerst du dich an mich? Ich sage, nein, aber es macht nichts. Du hast das letzte Mal für mich gebetet. Mein Mann hat in Polen damals gearbeitet und die waren jung verheiratet und seit 3 Monaten war der Mann schon weg und sie wollte gerne ihn besuchen und hat kein Visum gekriegt nach Polen. Und wir haben gebetet und dann hat sie gesagt, ich habe zwar kein Visum gekriegt, aber mein Mann ist zurückgekommen, der hat hier eine Arbeit gekriegt. Und dann fiel es mir wieder ein. Weil ich nämlich gebetet habe und ich hatte keine Freimütigkeit für dieses Visum zu beten, sondern ich hatte den Eindruck, ich sollte beten, dass Gott eine gute Lösung gibt für die Situation. Halleluja. Preis dem Herrn. Preis dem Herrn. Es gibt so viel zu tun. Es sind so viele Nöte da. Es sind so viele. Guck doch mal in die Zeitung. Jede dritte Woche steht jemand drin, wo du mehr oder weniger durch die Blume lesen kannst, dass er sich das Leben genommen hat. Angefangen von 16-Jährigen bis 60-Jährige. Die ganze Spanne. Da gibt's Nöte. Wir müssen nur finden, Herr, wo ist der Schlüssel? Und beten, Herr, gib uns den Zugang. Schenk uns die Personen. Zeig uns. Und das ist nicht unbedingt nur, wenn du auf die Straße gehst, auch da. Aber es ist vor allem auch, dass du in deinem persönlichen, dass du betest. Dass du sagst, Herr, zeig mir die Leute, zu denen ich gerufen bin. Preist dem Herrn, und wir hatten so starke Zeiten in der Gegenwart Gottes. Ein anderes Highlight am Sonntagabend, das war so fantastisch. Am Sonntagmorgen hatte ich Gottesdienst, habe ich gepredigt im Berditschew, in der Gemeinde. Und es ging nochmal auch um Umkehr, wirklich sich wieder auf die wichtigen Dinge zu besinnen. Und das Wichtigste ist, dass wir hingehen und das Wort Gottes verkündigen. Und zwar überall, wo wir sind. Nicht, wir machen jetzt mal eine Woche Urlaub und dann gehen wir irgendwo predigen oder in irgendeinen Einsatz, sondern wenn ich zur Arbeit gehe und der Herr schickt mir jemanden, der in Not ist, es dauert 2 Minuten zu sagen, du, weißt du was, nachher in der Pause, ich kann gerne für dich beten. Ich weiß, dass Gott eine Lösung hat. Es gibt immer Möglichkeiten. Es gibt immer Möglichkeiten. Und weißt du, sonst bist du auch nicht so super korrekt in allem. Warum bist du es dann auf einmal, wenn's gegen die Dinge Gottes geht? Ich meine, früher, als ich noch geraucht habe, da habe ich auch nicht jede meiner 5 Minuten Zigarettenpausen von der Arbeitszeit abgezogen. Ich habe dann einfach ein bisschen mehr Gas gegeben, dass ich die Sachen trotzdem gut geschafft habe. Und das war okay. Und genauso kannst du das jetzt machen. Ja, da du ja freigesetzt bist von Rauchen, ist doch fantastisch. Kannst du jetzt deine Zigarettenpause, machst deine Evangelisationspause. 5 Minuten. Und es ist so leicht. Es fehlt nur die Bereitschaft, sich für andere zu verschwenden, dich selber aus dem Zentrum zu nehmen, dich selber nicht mehr als das Wichtigste zu sehen. Das war so stark am Sonntag. Und ich habe darüber gepredigt, wenn ihr als Gemeinde nicht rausgeht, wer soll's denn dann tun? Wer wird hingehen und wird das Evangelium verkündigen? Und am Sonntagnachmittag haben wir auch gesessen und geredet, noch waren die Leiter bei Pastor Leonie zu Hause. Und das war richtig stark, weil ich hatte ein bisschen Gas gegeben beim Predigen, hatte ja die ganze Woche nur an manchen Tagen fast 6 Stunden manchmal gepredigt und gebetet und weiß ich. Und meine Stimme war etwas angeschlagen und so. Und dann habe ich gedacht, jetzt lasse ich einfach mal die anderen reden. Und dann habe ich gehört, dann haben sie angefangen, Pläne zu machen, was sie machen wollen, wo sie hingehen wollen. Das wollten sie ja schon lange mal machen und dort gehen sie evangelisieren und das machen sie und das machen sie. Und der Herr hat wunderbare Ideen und wunderbare Möglichkeiten gegeben. Und es ist ein Prozess in Gang gekommen durch das, dass ich mich auf alle ihre Füße gestellt habe, so wie ich heute Morgen auf allen euren Füßen stand. Ja, es ist ein Prozess in Gang gekommen, darüber nachzudenken, wo stehe ich vielleicht dem Herrn im Weg und was möchte der Herr, was ich als nächstes für ihn tue? Und all die anderen Sachen, ich kann es euch sagen, die kommen darüber hinaus. Und all der Luxus, all die schönen Sachen. Ja, ich muss euch was erzählen, das hat mein Herz so bewegt. Ich bin zur Frauenkonferenz gekommen und das Erste, was war, also Pastor Lena hat mich abgeholt, wir sind dann essen gegangen. Dann kam Pastor Jens noch dazu. Er hat gesagt, er macht das sonst nie. Aber er hat einen Wunsch, er möchte gern, dass ich über ein bestimmtes Thema predige. Ich habe gesagt, okay, kein Problem, mache ich gerne. Nicht mein Lieblingsthema, aber ich habe es gemacht. Und dann sagt Pastor Lena zu mir, ach übrigens, hier ist so der Plan. Ich habe gedacht, du solltest den Freitagabend und den Samstagabend predigen. Also die Frauenkonferenz war am Freitagabend, am Samstagnachmittag 2-mal. Und am Samstagabend, ich dachte, wow. Normalerweise wäre das der Abend von Pastor Lena gewesen. Ja, weil sie ist die Gastgeberin und sie hat mit Sicherheit was zu sagen. Und dann haben die mich in ein Hotelzimmer getan. Was soll ich euch sagen? Ja, das war riesengroß. Ausblick, ein Stück Wiese, ein kleiner Flachbau und Meer. Da wanderten am Morgen, spazierten die Möwen auf dem Rasen. Da war so ein Sessel mit so einem Fell drauf, da konntest du dich so halb reinlegen. Ein Frühstücksbuffet, wow. Oh. Und Taxiservice dann mit Holen und Bringen und so weiter. Ich dachte, also, wenn jetzt noch Manfred da wäre, dann wäre es der Himmel auf Erden. Aber das ist, was der Herr tut. Einfach mal so gerade so nebenbei. Ich hätte gesagt, bringt mich irgendwo unter, spielt überhaupt keine Rolle. Aber Gott macht all diese Dinge. Der gibt dir all diese Dinge dazu. Die Anerkennung, Freunde, Beziehung, aber auch die materiellen Dinge. Gott tut einfach Dinge. Und Gott redet. Wenn du denkst, Gott sagt ja immer nur, ja, du musst arbeiten, du musst arbeiten. Wir kriegen hier unsere Fluginformation so 3 Tage vor den Flügen. Und der Heilige Geist sagt zu mir, und da ist ja immer so ein Angebot bei der Swiss, dass man upgraden kann. Und der Heilige Geist sagt zu mir, geh und mach ein Upgrade auf Manfreds Flug zu der Konferenz jetzt in Kopenhagen. Ich so, okay. Und dann gucke ich, das war so günstig. Und dann dachte ich, okay, mache ich das. Und ehe du dich versiehst, findest du dich in der Business Class wieder. Und das Frühstück dort ist schon besser. Und der Sitz ist insofern besser, als dass niemand neben dir sitzt und du dauernd um diesen 3 Zentimeter schmale Sitzlehne mit dem Ellenbogen streiten musst und so weiter. Gott ist nicht so, dass er sagt, nein, aber nur, aber ja, und denke dran, dass du demütig bleibst und nein. Und dann hat er zu mir gesagt, mach dasselbe für dich für die Frauenkonferenz. Ich gebe es ehrlich zu, da habe ich ein bisschen länger diskutiert, aber ich habe es gemacht. Und es war super, weil wir nämlich dann aus irgendeinem Grund, den ich jetzt gerade nicht mehr weiß, war ich zu früh am Flughafen und habe dann noch 1 Stunde dort in der Business Lounge sitzen können und schön frühstücken können und mich entspannen können und so weiter. Gott macht all diese Dinge. Einfach so. Einfach so. Gott gibt dir alles, was du brauchst und darüber hinaus. Aber fang an, dich ihm hinzugeben. Denk nicht so viel drüber nach. Unser Verstand wird niemals kapieren, wie ein Wunder funktioniert. Niemals. Niemals werde ich verstehen, wie das geht, dass ich etwas sage und genau das passiert. Ich werde niemals werde ich das verstehen. Niemals werde ich verstehen, wie ich jemandem etwas sagen kann, was ihn so konkret anspricht und wovon ich gar nichts wusste. Niemals werde ich verstehen, wie ich jemand die Hände auflegen kann und einfach bete, Heiliger Geist, berühr die Person und Tumoren sind verschwunden. Nie in meinem Leben. Das ist wie so das Programm. Du versuchst ein Programm zu öffnen und dann gibt's diesen Kreis und der läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und das Programm arbeitet mit sich selber, aber du kriegst keine Rückmeldung mehr. Das ist, was in unserem Verstand passiert, wenn wir Wunder sehen. Aber Wunder haben nichts mit dem Verstand zu tun, sondern mit Markus 16, Vers 20. Und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Wenn dir keine Zeichen und Wunder folgen, dann kannst du davon ausgehen, der Herr hat nichts, was er bekräftigen kann. Und wenn der Herr nichts hat, was er bekräftigen kann, dann heißt das nichts anderes als, dass du das, was du bekommen hast, noch zu sehr für dich behältst. Denn so wie du was rausgibst, und das fängt immer mit Reden an, wird der Herr bekräftigen. Immer, immer. Manchmal erfahren wir erst Monate später. Manchmal kommen Leute zu mir und sagen, ja, du hast da mal vor Jahren für mich gebetet. Ich wusste gar nicht, dass wir uns kennen, aber gut. Und Dinge passieren, Dinge verändern sich. Gott tut Dinge, er will dich gebrauchen. Aber wir müssen uns zur Verfügung stellen. Wir müssen hingehen. Und dann werden wir das, was wir eigentlich sein sollen und wie wir am allerbesten aussehen, nämlich Träger seiner Herrlichkeit. Du bist ein Container seiner Herrlichkeit. Du trägst das, aber nicht, um es zur Schau zu tragen, sondern um es auszuschütten über den Leuten. Da, wo es nötig ist. Und das macht dich so attraktiv, dass die Leute vergessen, dass du eine Frau bist, dass die Leute vergessen, dass du vielleicht gar nicht in das reinpasst, das was auch immer. Am meisten werde ich dafür kritisiert, dass ich so viel rede, dass ich so lange predige. Ich sage, ja, ich predige so lange, bis ich merke, dass Glauben hervorgekommen ist für das Wort, das ich gepredigt habe. Ich höre nicht vorher auf. Denn ohne Glauben wird es dir unmöglich sein, das Wort zu ergreifen. Halleluja, aber ich möchte trotzdem etwas machen heute Morgen, weil ich glaube, eigentlich habe ich eine ganz andere Predigt vorbereitet, aber ich glaube, dass der Heilige Geist was tun will. Und wisst ihr, Umkehr ist eigentlich eine ganz einfache Sache. Umkehr ist ganz einfach. Shanin, komm einfach mal zu mir. Also, nehmen wir mal an, Shanin ist jetzt die Welt. So schön bunt und so einladend, so. Und jetzt lauf einfach in diese Richtung, so. Und jetzt laufe der Welt nach, den Trends, den Moden, ich laufe der Welt nach. Und jetzt plötzlich sagt der Heilige Geist, stopp, zu mir, die Welt läuft weiter. Und ich sage, ja, Herr. Und der Herr sagt, du läufst der Welt nach. Nein, 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 Herr, das meinst du nur. Das meinst du nur. Nein, nein, Herr, ich bin da. Ich bin da. Siehst du, Herr, jetzt bin ich schon wieder hier. Ich bin da. Dann sagt der Herr, stopp. Und er sagt, du musst deine Richtung wechseln. Die Welt läuft so rum. Aber ich, Jasper, komm, brauch mal den Herrn, das ist der Herr. So, lauf in die andere Richtung. Lauf mir nach, lauf mir nach, lauf meinem Plan nach, lauf meinen Absichten nach. Und ja, hin und wieder, du wirst es sehen, hast du Begegnungen mit der Welt, aber du wechselst nicht die Richtung und läufst der Welt nach, sondern du bleibst hier. Du läufst Jesus nach, du läufst, sieht der nicht aus wie Jesus, gell? Du läufst Jesus nach, du läufst einfach Jesus hinterher. So, ihr dürft euch setzen. Und Umkehr bedeutet eigentlich nur, dass du die Richtung wechselst. Innerlich. Das heißt nicht, dass du deine Arbeit kündigst, dass du deine Frau verlässt und was weiß ich alles. Nein, es heißt nur, du wechselst die Richtung. Du läufst nicht mehr hinter der Welt her, sondern du läufst hinter Jesus her. Und ja, hin und wieder triffst du die Welt und die Welt wird dich anlächeln, so nett, wie Janine mich angelächelt hat. Und sie wird vielleicht auch versuchen, dich zu locken mit einer schönen bunten Bluse. Und vielleicht denkst du, ja, die Farbe würde mir schon mehr zusagen. Das ist jetzt ein bisschen, ja, einfarbig. Ja, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Ja. Ihr versteht, was ich meine. Und es scheint manchmal so, als sei es das langweiligere, Jesus nachzulaufen. Aber das ist nur, weil dein Denken noch sehr, sehr beeinflusst und geprägt ist von dem, was die Welt sagt. Aber eigentlich ist das das spannendste Leben, was es gibt. Anfang 2015 hat der Heilige Geist uns ein Wort gegeben, Pastor Manfred und mir, und hat gesagt, you are entering into your harvest time or harvest season now. Also, bei euch, ihr fangt jetzt an, in eure Erntezeit reinzugehen. Und weißt du, ich bin eine Frau. Und ich bin eine Frau aus dem Osten. Und ich sage das aus einem bestimmten Grund. Frauen aus dem Osten wissen, es wird dir nicht zufallen, du musst es dir nehmen. Und wenn es gerade mal was gibt, ich denke gerade dran, Freitagmittag, um 3 macht der Fleischerladen auf. Um 2 habe ich mich dort angestellt, weil ich wusste, meine Mutter wollte das und das und das. Und das musste ich bringen. Meistens war ich um 2 die Erste. So um 2:30 kamen die Ersten, manchmal auch schon 2:15. So, habe ich mich dahingestellt, mit dem Buch auf die Treppen gesetzt, davor gelesen und gewartet, damit ich ja das bekomme, was ich holen sollte. Weil es konnte sein, wenn 5 Leute vor mir waren, dass es ausverkauft war. Also habe ich entsprechend Frau aus dem Osten, ich weiß, für manche Dinge kriegst du nur einmal die Chance, dies zu ergreifen. Und ich habe dieses Wort ergriffen und habe gesagt, Herr, wenn das meine Erntezeit ist, zusammen mit dem anderen Wort, was ich im November gekriegt habe, dann ist das jetzt der Schluss meiner Sähphase. Dann sähe ich jetzt nochmal wie gestört. Und wir haben im letzten Jahr, obwohl wir weniger hatten als alle Jahre vorher, als die letzten 10 Jahre vorher im Durchschnitt, haben wir mehr gesät als all die Jahre vorher und mehr gegeben. Ich habe keine Ahnung, wie das mathematisch funktioniert, obwohl ich mathematisch gebildet bin. Aber wie gesagt, du wirst ein Wunder, wirst du nie mit deinem Verstand ergreifen können. Du kannst es nicht nachrechnen, du kannst es nicht ausrechnen. Der Verstand sagt, es geht nicht. Aber das ist doch genau die Dimension, warum wir gläubig sind. Ich meine, für alles andere bräuchten wir doch Gott nicht. Zum Rechnen brauchen wir Gott nicht, da haben wir einen Computer oder einen Taschenrechner. Ich habe dieses Wort einfach ergriffen. Und das ist, was du tun musst. Wir haben so viele Worte von Erweckung gehört. Geh ins Internet, geh auf die Webseite, schau dir die Predigten wieder und wieder und wieder an. Guck dir auf YouTube, schau dir die Predigten von Pastor Manfred an über den Segen Abrahams. Wieder und wieder und wieder. Lies das Buch, studier die Sachen, hol's dir wieder und wieder und nicht, ja, jetzt habe ich's mal gehört, jetzt weiß ich's. Ich verbringe extrem viel Zeit mit Predigten. Ja, aber du weißt doch schon so viel. Ja, aber man kann nie genug wissen, man kann nie genug voll sein. Es ist nicht das Wissen im Kopf. Mein Verstand sagt manchmal, ja, die kann es ja schon mitsprechen, die Predigt. Und ja, manche Predigten kann ich schon mitsprechen. Aber es entfacht mein Geist wieder und wieder und wieder. Und irgendwann kommt man an einen Punkt, wo man plötzlich nicht mehr nur dauernd über Wochenende und Urlaub nachdenkt. Nächsten Donnerstag ist der ultimative Test. Nächsten Donnerstag ist Auffahrt. Week of Refreshing. Was denkt ihr, Leute? Sollten wir am Donnerstagabend hier einen Gottesdienst machen oder nicht? Wer ist dafür, dass wir Donnerstag Gottesdienst machen? Bevor du dich meldest, musst du wissen, wenn du dich meldest, erwarte ich, dass du da bist. Wer ist dafür, dass wir am Donnerstagabend auch Gottesdienst machen? Wir werden eine Woche lang jeden Abend hier sein. Am Samstag um 10 gehen wir auf die Straße raus, auf den Frohen Wagplatz. Sei dabei, weich dich ein. Ja, ich habe Glauben für Ehepaare, wenn ihr wechselweise kommt, kriegt ihr das ganze volle Paket, auch wenn ihr nur 3 und 2 Tage, je nachdem, da wart. Das ist überhaupt, das macht der Herr alles. Es geht immer gemäß dem, was für dich möglich ist und was für dich eine Steigerung ist. Wenn du dich nach mehr ausstreckst, wenn du dich nach Größerem ausstreckst. Und es sind immer irgendwelche Umstände zu überwinden. Es gibt immer Widerstände. Es gibt immer Dinge, die nicht so laufen, wie du es geplant hast oder wie du es dir vorgestellt hast. Na und? Dafür haben wir doch einen allmächtigen Gott. Dafür haben wir doch solche Bibelverse, wie alles ist möglich dem, der glaubt. Aber erlaub doch dem Geist des Glaubens mal aufzustehen. Und erlaub doch auch dem Herrn, deine Gefühle zu gebrauchen. Denn nichts anderes ist es, wenn ich für Leute bete, die ich überhaupt nicht kenne, und die Liebe Gottes überwältigt mich auf einmal so. Ich kann dir sagen, es ist genau das. Es ist genau das. Und ich habe all den Leuten gesagt, sie sollen am nächsten Samstag wiederkommen. Es gibt wieder was zu essen und es gibt wieder geistliche Nahrung. Und wir müssen auch finden, was ist. Natürlich werden wir die Leute hier nicht unbedingt mit einem Mittagessen in die Gemeinde bringen. Aber es gibt Mittel und Wege, sie zu erreichen. Und es gibt Mittel und Wege, die Leute in die Gemeinde zu bringen. Der erste Schritt ist, dass du aufhörst, schlecht über die Gemeinde zu reden und zu denken. Eliminiere den Gedanken, niemand kommt in die Kirche. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Der David und Sarah, die haben ihre Chefs hierher gebracht. Es sind schon manche Leute, ich erinnere mich immer dran, wir hatten mal jemand, der stadtbekannt war, weil er mit Drogen dealt. Und wir hatten einen Gottesdienst, einen evangelistischen mit Jan Eriksen. Jemand hat den mitgebracht und der ist da reingelaufen, als ich mit dem Lobpreis angefangen habe. Und der hat mich gesehen, dass das die ist, die unter ihm wohnt, nee, über ihm wohnt. Ich glaube, der hat den Schock seines Lebens gekriegt. Aber er war da und er hat das Evangelium gehört. Und das ist unser Job und den haben wir zu tun. Und egal, auch wenn du jetzt denkst, oh Mann, jetzt bringt die mich so unter Druck. Da gibt's nur eine Sache. Und das möchte ich gern, dass wir das tun. Lasst uns ein paar Minuten Zeit nehmen. Miriam, kannst du ins Klavier gehen? Lasst uns ein paar Minuten Zeit nehmen vor dem Herrn. Von mir aus, wenn dir das hilft, such dir einen freien Platz, knie dich irgendwo hin und bitte den Herrn um Vergebung. Sag ihm, dass du die Richtung wechseln willst. Sag ihm, Herr, ich fühle ja nicht mal irgendwas. Von mir aus können die alle in die Hölle gehen. Ich finde es nicht mal schlimm. Ich habe sogar eine Liste von Leuten, wo ich denke, die sollten in die Hölle gehen. So habe ich angefangen. Ehrlich zu werden vor Gott ist mal ein wichtiger Schritt. Wenn du immer so, oh Herr, die armen Verlorenen, und dann gehst du raus und denkst, und man sieht dich nie irgendetwas dagegen tun. Das ist ja noch schlimmer, als wenn du wenigstens ehrlich bist und sagst, eigentlich ist mir es völlig egal, eigentlich ist mir es wurscht. Wenn ich mir ein paar Leute hier in Schaffhausen angucke, da denke ich, ja, ein bisschen Hölle täte denen ganz gut. Dann fang so an und dann geh auf deine Knie und sag, Herr, was immer du in ihnen siehst, warum du sie unbedingt fürs Reich Gottes haben willst, zeig's mir. Stell ihm dein Herz zur Verfügung, dass er dein Herz gebrauchen darf. Dass er deine Gefühle mit seinen Gefühlen füllen darf. Dass du anfängst zu beten wie nie zuvor. Wenn ich mich Gott hingebe für Gebet und er fängt an, durch mich zu beten, das ist eine ganz andere Dimension. Dann kommt seine Leidenschaft rein, sein Herz für die Verlorenen. Und dann ist es auch nicht schwer und langatmig. Aber was ich machen muss, ist, ich muss meine Urlaubsplanung und meine Wünsche und alles, was ich vorhatte, einfach für einen kurzen Moment zur Seite legen und mich ganz neu hingeben und sagen, Herr, ich habe keine Ahnung, wie das alles zusammengehen soll, aber ich weiß, du machst es. Wisst ihr, was der häufigste Satz war? Ich bin ja viel jetzt unterwegs gewesen. Ich war in Kopenhagen, dann war ich in der Ukraine, dann war ich wieder in Kopenhagen, jetzt war ich in Lausanne gestern. Und das häufigste, was ich von Leuten höre, ist, ja, also ich würde das nie schaffen. Wie hast du so viel Kraft? Wie schaffst du das? Und wie machst du das? Ich kann es ja sagen, es ist ganz einfach. Galater 2, Vers 20. Ich halte mich selbst für tot. Nicht mehr lebe ich. Christus lebt in mir. Aber ich habe noch nie in so kurzer Zeit so viel Erfolge und gute Dinge fürs Reich Gottes gesehen. Ja, und dann kommt so ein Pastor und der fährt da in die Kriegsgebiete rein, wo ich denke, wow, das ist ja echt Glauben, da mit dem Auto hinzufahren und so weiter. Ja, die haben Papiere, dass sie da reinkommen und so weiter, aber mitten in irgendwelche auch Schießereien und weiß ich was alles. Mitten in den Krieg fahren die da rein, eben in Soldatenuniform und so weiter und bringen die Sachen. Und dann dann hat er da, ich weiß nicht, wie viel, 50 oder 60, wie viele Obdachlose, denen er Mittagessen gibt. Jeden Samstag. Ich habe ihn gefragt, wo kommt denn das Geld? Er sagte, du, ja, jeder bringt irgendwas mit und dann kochen wir, schauen wir, was wir draus machen können. Und dann kommt so ein Pastor zu mir und sagt, du bist so ein Vorbild für mich. Und dann denke ich, was mache ich denn überhaupt? Deine Worte, die inspirieren mich so. Dein Zeugnis hat mich dazu gebracht, den Herrn zu fragen, was wir noch mehr machen können. Du weißt nie, was die Worte, die du zu jemand anders sprichst, hervorbringen. Aber du weißt es erst, wenn du sie gesprochen hast. Wenn du Zeugnis gegeben hast. Wenn du dein Leben geöffnet hast. Wenn du anderen erlaubt hast, zu sehen, wie der Herr dich verändert hat. Klar, die wissen dann, dass du nicht immer so ein toller Hecht warst. Die wissen dann, dass du es ganz schön vermasselt hattest, auch schon zu bestimmten Zeiten. Aber dann sehen sie dich. Und dann sehen sie, was der Herr aus dir gemacht hat. Und dann denken sie, wow, könnte ich ja auch mal probieren. Lass uns einfach ganz neu uns wieder Jesus hingeben. Lass uns ein paar Minuten Zeit nehmen und such dir einen stillen Platz und bitte den Herrn, dass er dich neu entfacht. Bitte ihn, dass er dir zeigt, was wichtig ist, dass die Prioritäten wieder richtig gesetzt werden. Und dann würde ich euch gerne noch dafür segnen, euch die Hände auflegen, weil ich kann euch sagen, ich bin so unter Feuer. Ich habe keine Ahnung. Also Urlaub ist für mich so weit weg. Und dann komm nächste Woche, jeden Abend, so viel wie möglich. Und empfange mehr. Lass dich anfachen. Lass dich einweichen. Egal wie trocken du bist, da ist genügend Wasser da. Halleluja.